Ich möchte euch heute einladen, eine Geschichte über die Kraft des Glaubens zu hören. Aus der Bibel kennen wir die Redewendung, der Glaube der Berge versetzt, und auch, dass Jesus das nicht wortwörtlich gemeint hat, sondern als Metapher. Und trotzdem lässt er keinen Zweifel daran, dass unser Glaube eins der zentralsten Themen ist, eins der wichtigsten Themen überhaupt in unserer Beziehung zu Gott und allem. Die Bibel ist voller Glaubensgeschichten. Wir erleben Menschen, die dieses Wagnis des Glaubens eingehen, die das einfach versuchen, die Außergewöhnliches erleben. Und in den Texten der Bibel lesen wir jetzt nicht so rein philosophische Abhandlungen über den Glauben, sondern so richtig echte Lebensgeschichten. Dinge, die das aufgeschrieben haben, die Gott genauso selber erlebt haben. Um es mal mit heutigen Worten zu sagen, das sind jetzt keine Fake News, die sich irgendjemand aus den Fingern gezogen hat, sondern das ist wirklich erlebt, Erlebnisse, wo die Kraft des Glaubens greifbar wurde. Was wäre, wenn wir uns davon begeistern und anstecken lassen? Was kann passieren, wenn wir so ganz ohne Vorbehalte an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen? Und dazu wollen wir uns heute mal eine kleine Geschichte anschauen, was Jesus erlebt hat in der Nähe von Kapernaum. Das ist die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Die steht im Matthäusevangelium im Kapitel 8, so Vers 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause, gelähmt und wird schrecklich gequält. Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt, ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem: Geh hin, er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt, und zu einem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen, mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ja, wie sehr vertrauen wir dem, der die vertrauenswürdigste Person im ganzen Universum ist? Wie sehr glauben wir dem, der gesagt hat: Dir geschehe, wie du geglaubt hast? Das ist eine herausfordernde Frage, denn eigentlich wissen wir doch ganz genau, dass der Glaube schon so für uns Christen das Wichtigste ist, wenn es um Gott geht. Und eigentlich wissen wir, im Vertrauen auf Jesus Christus liegt doch der Schlüssel für ein Leben als Christen. Aber uneigentlich gibt es viele Vorbehalte, viele Zweifel. Der Hauptmann von Kapernaum zeigt uns seinen tiefen, unerschütterlichen Glauben. Und was können wir jetzt von ihm lernen? Gucken wir uns den mal genauer an. Was ist das Besondere an diesem Mann, diesem Hauptmann? Wir schauen uns zunächst mal den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum an, als ein kleines Beispiel. Das Erste: dieser Mann hat einen aktiven Glauben und er wartet nicht, bis Jesus jetzt zufälligerweise bei ihm vor der Haustür vorbeikommt, sondern er steht, Jesus kommt nach Kapernaum rein und er steht schon da, er tritt zu ihm und spricht ihn direkt an. Er ist nicht passiv, sondern aktiv. Er vertraut Jesus ohne besondere Aufwärmübung. Ich weiß nicht, vielleicht hat er schon von ihm gehört und hat vielleicht schon das ein oder andere Wunder gesehen, aber er geht ja aktiv auf ihn zu, bittet jetzt um diese Krankenheilung. Und es wäre zu wenig zu sagen, Glaube entsteht nur so als passives Gefühl irgendwo in unserem Inneren. Das wäre zu wenig. Gehört sicher auch dazu, dieses passive Gefühl des Glaubens. Also Glaube ist sicherlich auch sowas wie eine Grundkonstante in unserem Leben. Aber jetzt geht's um mehr als das. Und hier wird dieser Glaube sozusagen auf die Probe gestellt. Und es reicht nicht mehr aus, Glauben einfach nur passiv so zu empfinden oder geschehen zu lassen, sondern in solchen Situationen heißt Glauben, wir sprechen Gott dieses Vertrauen aktiv aus. Vielleicht erwarten manche von Gott, dass er das selber macht, also dass er so unseren Glauben aktiviert, dass er unseren Glauben so größer macht und wachsen lässt. Ja, ich würde sagen, das macht er zwar schon auch, aber das ist nur die halbe Miete. Glauben heißt auch, ich übernehme eine Art Eigenverantwortung dafür, was ich mit meinem Gottvertrauen anstelle. Ich gehe aktiv damit um. Ich bringe das wirklich ein. Das heißt, ich handle im Vertrauen darauf, dass Gott antwortet, dass er mir beisteht, dass er wirken kann, was ich nicht wirken kann. Ich glaube, jeder kennt ja die Geschichte von David und Goliath. Der Clou an dieser Geschichte ist ja nicht nur Davids Geschick. So mit der Steinschleuder, ich glaube, das hätten andere Soldaten in Israel durchaus auch hinbekommen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, die konnten sicherlich alle ganz gut zielen und so. Nein, wenn man die Geschichte anschaut, ist diese alte Sache ja eines der ersten antiken Beispiele von psychologischer Kriegsführung. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen, der Goliath ist ja am Kopf größer als alle anderen und hat ein großes Maul und er verspottet die Israeliten und sagt, wer will's mit mir aufnehmen, ihr seid ja alles Flaschen und so, ja, und hat die ganze Moral untergraben. Und David, dieser Kleine, kommt dahin und er zeichnet sich dadurch aus, dass er sich davon nicht beeindrucken ließ, von dieser psychologischen Kriegsführung. Er setzt also aktiv seinen Glauben an Gottes Kraft gegen allen Anschein. Und dieser aktive Glaube, das kann man auch weiterverfolgen, wenn man die Geschichte von diesem kleinen David, der später König wird, wenn man diese Geschichte verfolgt, er ist ständig so ziemlich aktiv in dem, was er glaubt. Ich habe den Eindruck, dass wir im Gegensatz dazu manchmal eher ein bisschen passiv glauben. Wir vertrauen durchaus auch auf Jesus, wir vertrauen auf seine Kraft, Wunder zu tun, aber wir richten unseren Alltag oft eher so ein, dass der eigentlich auch ohne Gottes Eingreifen einigermaßen glatt über die Bühne geht. So. Und das ist das Erste. Glaube ist aktiv. Und er rechnet fest mit Gottes Wirken. Er geht aktiv auf Jesus zu, dieser Hauptmann. Er bittet um ein Wunder. Und ich würde sagen, lebe so, dass du aktiv mit Gottes Handeln in deinem Leben rechnest. Das Zweite, und das ist jetzt so fast das hört sich fast an wie ein Gegensatz dazu, dass dieser Glaube auch ein sehr demütiger Glaube ist. Jesus sagt ja jetzt, ich will den Knecht heilen. Jetzt könnten wir eigentlich einen Punkt machen und sagen, wunderbar, dann kommst du mit und dann machst du deine Heilung und alles ist gut. Aber der Hauptmann sagt, stopp. Und dieser Glaube des Hauptmanns ist nicht nur aktiv, nicht nur zuversichtlich, sondern er bringt jetzt in diesem Moment eine erstaunliche Demut auf. Eigentlich ist so ein Hauptmann ja ein, naja, für normale Verhältnisse ein relativ mächtiger Mensch in dieser kleinen Stadt Kapernaum. Das war ein Hauptmann der Römer. Und jetzt wäre es für einen gläubigen Juden eigentlich eine Zumutung gewesen, auch nur das Haus dieses Hauptmanns zu betreten. Das sahen viele als eine Verunreinigung, wenn man sich allzu sehr mit den Heiden abgibt. Und aus römischer Sicht war das natürlich gerade andersrum. Ja, sie waren die Sieger, sie waren die Besatzungsmacht und sie fühlten sich dadurch natürlich auch überlegen. Ja, und da gab es immer wieder viele Spannungen deswegen. Der Hauptmann hätte sich jetzt freuen können, sagen, jawohl, ich habe es geschafft, ich habe einen dazu überredet, zu mir zu kommen. Haha, gewonnen. Aber nein, das macht er nicht. Er erweist Jesus also eine Ehre. Und Jesus hätte ihm diese Ehre auch erwiesen. Jesus hätte ihm die Ehre erwiesen, in sein Haus zu kommen. Und der Hauptmann sagt, nein, ich erweise dir die Ehre. Du musst das nicht. Du musst dich da jetzt nicht extra drauf einlassen. Er verzichtet auf seinen Anspruch. Und er sagt, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Und das ist echte Demut. Das erfordert nämlich auch Mut, sich als ein römischer Hauptmann so vor allen Leuten einem Juden unterzuordnen. Ja, das war sicherlich ein Politikum auch. Und er erkennt Jesus an als jemanden, der in der geistlichen Autorität über ihm steht. Ja, er sagt, Jesus, du in meinem Haus, passt eigentlich nicht. Das passt eigentlich nicht. Und er erweist ihm damit Ehre. Er ehrt ihn als jüdischen Rabbi, indem er sich nicht in seiner Funktion als Hauptmann der Besatzungsmacht über ihn stellt. Das ist der zweite Aspekt, demütiger Glaube. Und trotzdem hat der Hauptmann Mut. Es lässt sich vielleicht nicht ganz leicht auf uns heute übertragen. Wir haben schließlich das Problem mit den Römern und den Germanen schon lange hinter uns. Und ich glaube, es ging damals auch nicht so gut aus für die Römer. Aber die Haltung, mit der der Hauptmann hier Jesus gegenübertritt, diese Haltung bleibt aktuell. Demut. Der Glaube brüstet sich nicht mit eigenem Status, mit eigenen Leistungen oder in diesem Fall eben mit dieser gesellschaftlichen Rolle, sondern der Glaube hat ein Gespür für Gottes Souveränität, für Gottes Heiligkeit. Und im Glauben sehen wir unser Leben aus der richtigen Perspektive. Wir stehen doch vor Gott mit leeren Händen. Wir haben noch nichts vorzuweisen. Theoretisch sind wir unwürdig, wobei wir merken ja in der Bibel, Gott spricht uns diesen Wert, diese Würdigkeit durchaus zu. Ja, wir haben seine Zuwendung nicht verdient, aber er schenkt sie uns. Und trotzdem haben wir den Mut, ihn anzusprechen. Glaube ist ehrfürchtiges Vertrauen. Wir lassen Gott Gott sein. Ja, wir zwingen ihn nicht herab auf unser eigenes Niveau. Wie soll Jesus jetzt helfen? Jetzt der Hauptmann löst dieses Problem durch einen weiteren Glaubensakt. Ja, wie soll Jesus jetzt helfen, wenn der nicht in sein Haus kommen kann? Und dann sagt er, ich glaube daran, dass du Autorität hast. Also glaube an die Autorität Jesu. Sprich nur ein Wort. Der Hauptmann traut Jesus zu, dass ein Wort von ihm genügt, um den Diener gesund zu machen. Es braucht jetzt keine besonderen Rituale, kein Fläschchen mit Öl, keine Handauflegung, kein Anblasen und Trösten, sondern er vertraut schlicht auf die Autorität dessen, der eine ungleich höhere Befehlsgewalt hat als er selbst. Er sagt, ich weiß, wenn ich jemandem einen Befehl gebe, dann macht er das. Der führt diesen Befehl unverzüglich aus, muss er auch. Und Jesus, ich weiß, dass du auch ein Befehlshaber bist. Du bist Herr über Himmel und Erde. Du kannst den Engeln Gottes gebieten. Du kannst über die ganze Schöpfung gebieten. Dein Wort gilt. Und darum traue ich dir zu, dass du meinen Knecht heilen kannst, ohne dass du vorher noch kommen musst. Also hier macht uns dieser Hauptmann wirklich vor, was Glauben bedeutet. Und Jesus bestätigt das ja umgehend. Wenn wir an den glauben, dessen Macht unsere Grenzen sprengt, dann darf unser Glaube auch über diese Grenzen hinausgehen. Es ist echt eine Kunst, über die eigenen Grenzen hinaus zu glauben. Und dieser Glaube des Hauptmanns, er überspringt die Grenze zwischen Juden und Heiden und die Grenze zwischen Macht und Befehlshaber. Es ist ein entgrenzender Glaube, ja, der so richtig groß wird an dieser Stelle. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann denken wir normalerweise relativ schnell von unseren eigenen Grenzen her. Also mir geht's meistens so. Ich bitte Gott meistens eher um Dinge, wo ich denke, das könnte so klappen. Ja, natürlich spielt unsere Erfahrungswelt eine Rolle. Ist ja logisch. Das ist auch gar nichts Neues. Das hat schon der ungläubige Thomas in der Bibel genauso kritisch gesehen. Ja, er war auch einer, er hat Jesus schon vertraut und trotzdem war er noch ganz nüchtern aufgeklärt und verkopft. Er hat Jesus im Rahmen seiner bisherigen Erfahrungen vertraut. Der Hauptmann hier, der ist ein Beispiel dafür, wie Glaube diesen Erfahrungsrahmen sprengen kann. Ich glaube, wie groß unser Glaube werden kann, hängt entscheidend davon ab, wie groß der ist, an den wir glauben, wie groß uns Gott wird. Es ist oft schon ganz schwer, nur an Dinge zu glauben, die wir bereits erlebt haben, wo wir schon irgendwie eine Ahnung von haben. Wie oft habe ich schon erlebt, dass Gott mich wirklich wunderbar berührt hat, dass er mich geführt hat, dass er Gebete erhört hat. Und trotzdem, das ist immer wieder neu ein Vertrauensschritt. Jeden Tag. Das hast du nicht, wenn du es einmal hattest. Du musst immer wieder diesen Glauben leben, den entgrenzenden Glauben. Und da macht uns dieser Mensch hier wirklich was vor, dieser Hauptmann von Kapernaum. Das müssen wir erstmal nachmachen. Also lasst uns dem vertrauen, der die vertrauenswürdigste Person des Universums ist, der unsere Grenzen überschreiten kann. Jetzt betrachten wir in einem nächsten kurzen Schritt nochmal, wie verhält Jesus sich hier eigentlich? Was sagt er denn dazu? Das Erste, was Jesus macht, er sagt, ich komme, ich heile ihn. Selbstverständlich, ja. Noch bevor der Hauptmann zeigt, wie groß, wie bedingungslos, wie gigantisch sein Glaube in Wirklichkeit ist, da hat Jesus schon in seine Bitte eingewilligt. Also er antwortet schon auf die allererste Ansprache, dass er diesen Krankenknecht heilen will. Das steht jetzt schon fest. Muss man nichts mehr weiter dran ändern. Das sehen wir, Jesus hilft nicht erst dann, wenn wir so richtig, richtig, richtig glauben, sondern Jesus antwortet schon auf dieses kleine erste Fünkchen Glaube, das wir aufbringen. Und das finde ich sehr wohltuend und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, auch wenn unser Glaube schwach ist und wenn wir uns nicht danach fühlen, als ob wir jetzt sagen könnten zu diesem Berg, verpflanz dich ins Meer und juhu. Und nein, Jesus sieht das kleine Fünkchen Glaube. Es gibt eine weitere Geschichte in der Bibel, da wird das noch viel, viel deutlicher. Und zwar ist das ein Vater, dessen Kind also von einem bösen Geist irgendwie besessen ist und der ist total verzweifelt und ist auch schon total fix und fertig mit den Nerven und er bittet Jesus inständig um Hilfe, aber sein Glaube ist nicht so groß wie der des Hauptmanns. Und ich lese mal diesen kurzen Text, der steht in Markus 9. Also der Vater schildert Jesus die Lage, was jetzt Sache ist, und jetzt bittet er ihn Folgendes. Vers 22 da. Jesus, wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was passiert? Jesus hilft diesem Mann, er rettet seinen Sohn. Das ist sehr ermutigend, ja. Also Jesus lässt ihn nicht zappeln in seiner Glaubensschwäche. Auch wenn unser Glaube nur klein ist. Und vielleicht schreien wir das auch manches Mal innerlich. Jesus, ich kann nicht mehr. Hilf meinem Unglauben. Mach irgendwas. Und Jesus macht seine Hilfe nicht abhängig davon, ob ein Mensch groß oder klein glaubt. Ja. So, jetzt geht's aber noch weiter. Was geschieht denn jetzt, nachdem der Hauptmann seinen entgrenzenden Glauben gezeigt hat? Und das finde ich spannend, denn Jesus wundert sich. Was? Ja, wie? Ja, ich denke, der weiß das schon alles, der durchblickt die Leute doch. Hättet ihr gedacht, dass Jesus sich über was wundert? Wusste er das nicht schon? Nein. Also ich denke, Jesus bringt seine Verwunderung hier natürlich auch zum Ausdruck, weil hier etwas Großartiges geschehen ist und das möchte er auch den Leuten, die um ihn herumstehen, einfach zeigen. Er sagt, der Glaube dieses Heiden, dieses Römers, ist größer als der Glaube der meisten Juden hier. Und Jesus stellt den Römer als ein Vorbild hin für seine Landsleute. Das ist ein starkes Stück. Und er nennt die Erzväter Israels in einem Atemzug mit den Völkern aus Ost und West, Nord und Süd, die durch den Glauben dazugehören. Ja, das sind wir wieder bei unserem Wochenspruch. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Abrahamsgeschichte, aufs Alte Testament. Dort steht, dass in Abraham nicht nur ein Volk gesegnet werden soll, sondern in Abraham sollen alle Völker gesegnet werden. Abraham ist ja der Erzvater, der stand ja noch nicht unter dem jüdischen Gesetz, das war ja noch lange vorher, ne? Und da heißt es, durch seinen Glauben wurde er vor Gott gerecht. Kann man im Römerbrief nachlesen, da ist das alles erklärt. Aber indem Jesus hier ausdrücklich auf Abraham Bezug nimmt, sagt er, dieser Glaube ist wichtiger, als zum Volk Israel jetzt dazu zu gehören. Und er warnt sogar jetzt seine jüdischen Landsleute vor ihrem Unglauben. Er macht sie darauf aufmerksam, dass manche, die eigentlich Kinder des Reiches Gottes sein sollten, also die von Abraham, Isaak, Jakob abstammen, dass sie nicht in das Reich Gottes kommen werden, sondern außen vor bleiben. Jesus macht also den Glauben zum entscheidenden Kriterium, zum entscheidenden. Nicht die Zugehörigkeit zum Bundesvolk ist so eine Eintrittskarte in das Reich Gottes, sondern der Glaube. Und dieser Gedanke, ich glaube, der war revolutionär. Und er ist es auf seine Weise auch heute noch. Und dann sagt Jesus am Schluss, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Er handelt genau so, wie der Glaube des Hauptmanns es ihm zutraut. Die Größe oder die Wahrnehmbarkeit des Wunders entspricht hier dem Vertrauen, das ihm ausgesprochen wurde vom Hauptmann. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hört auf das kleinste Fünkchen Glauben. Das glaube ich auch ganz fest. Ja, aber ebenso antwortet er offenbar umso deutlicher, je tiefer unser Vertrauen geht. Normalerweise funktionieren wir andersrum. Normalerweise ist es so, wenn wir ein großes Wunder sehen oder was Tolles mit Gott erleben, dann wächst unser Vertrauen, dann wächst unser Glaube. Und bei Jesus ist es ganz genau andersrum. Er sagt, dieser Glaube, den du hier aufbringst, der schreit nach einem großen Wunder, der verlangt nach einer großen Antwort. Zu dem ungläubigen Thomas sagt Jesus auch, du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wenn wir Gott große Dinge zutrauen, dann geben wir ihm damit auch die Ehre und offensichtlich reagiert Gott darauf auf besondere Weise. Also wie gesagt, das dürfen wir nicht umdrehen. Das ist ganz wichtig, ja. Wenn wir keine großen Wunder erleben, dann heißt das nicht automatisch, dass unser Glaube zu klein ist, ja. Gott ist ja kein Sklave unseres Glaubens, dass er immer das tun müsste, was wir uns so gerade wünschen. Nein, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Aber ich habe auch selbst oft die Erfahrung gemacht, dass Gott ein großes Vertrauen auf eine besondere Weise irgendwie beantwortet. Wie viel wollen wir denn mit Jesus erleben? Haben wir Sehnsucht danach, dass er auch bei uns wirklich Wunder tut? Vielleicht ist es dran, auch heute nochmal bewusst ihm mehr zuzutrauen. Mehr als wir bisher erlebt haben. Es ist dran, dass wir ebenso wie der Hauptmann aktiv glauben. Im Glauben Schritte wagen. Jesus hat gezeigt, dass er solche Glaubensschritte bestätigt und segnet. Wer Gott große Dinge zutraut, der ehrt ihn. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gott es bedauert, wenn wir zu klein von ihm denken. Aber gerade wenn es uns schwerfällt, so tief, so unerschütterlich an Jesus zu glauben, wenn unser Vertrauen nicht so stark ist, wie es sein könnte oder sollte, dann können wir auch das Gleiche rufen, was dieser Vater von dem kranken Kind zu Jesus geschrien hat. Ich glaube doch, hilf meinem Unglauben. Ja, vielleicht nehmt ihr diesen Satz einmal mit, auch wenn er jetzt zu dem anderen Bibeltext gehört, aber er kann eine Antwort sein, wenn wir spüren, dass unser Glaube mal wieder so viel zu klein scheint. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus ist nicht begrenzt auf unsere menschlichen Möglichkeiten, aber er handelt an uns nach der Größe unseres Vertrauens. Wer Gott Großes zutraut, der ehrt ihn. Damit wollen wir ihm Ehre erweisen. Amen.